Gottes Wort zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bei einer Schulverteilung nimmt ein Schüler so ein Testament. Und da sind Psalmen drin und Sprüche. Er nimmt es entgegen und geht weiter. Ganz unvorbereitet werden Gideons Zeugen, wie dieser junge Mann das Geschenk in die Luft schleudert und das Testament fliegt aufs Schulhausdach. Ja, sie passungslos. So etwas. Genau neben der Abwart, die auf dem Dach am Reparieren ist. Er hebt es auf, steckt es in seine Jeans und wo Gideons die Schuhe verloren, steigt er die Leiter runter und bedankt sich mit diesen Worten: Schön, dass ihr auch an mich gedacht habt. Ich kann es dringend brauchen in meinen gegenwärtigen Problemen. Mein Name ist Willy von Kennel. Ich bin fast 40 Jahre in Geis wohnhaft. Ich habe einen gemischten Dialekt, das Berndeutsch behalten und Ostschweiz ist ein bisschen dazugekommen. Geschätzte Gottesdienstbesucher, im Namen von der Gideons Internationalgruppe St. Gallen danke euch, dass wir einmal mehr über die Tätigkeit von unserer Bibelverteilung berichten könnt. Wie gesagt, ich bin schon mal da gestanden. Vor Jahren, ich weiss nicht mehr wann. Ich bin seit 1985 dabei. Gideons sind im Jahr 1899 in den USA gegründet worden und 1916 ungefähr hat dann die Bibelverteilung angefangen. Also es hat angefangen in den Hotels, schon ein bisschen früher, und dann sind die anderen spezifischen Gebiete dazugekommen. Sie ist die älteste Vereinigung von Geschäfts- und Berufsleuten. Danke. Und wie gesagt, ein paar Zahlen habt ihr schon gehört. Wir verteilen die Bibel und Testament mit dem gemeinsamen Ziel, oh, das ist auch ihr Ziel, Jugendlicher, Erwachsene mit Jesus Christus bekannt zu machen und für unseren Herr und Heiland zu gewinnen. 7. Dezember 2018. Als Freiwillige im öffentlichen Verkehr für die Stiftung Compagnia Reisebegleitung bin ich öfters mit dem blindgeborenen Teenie unterwegs. Unser Postbuschauffeur ist ein mittelalterlicher Afrikaner. Er begrüßt uns beim Einsteigen mit dem breiten Grüssenwohl. Nach einer halbstündigen Fahrt über Land zum Berner Hauptbahnhof steigen wir aus. Mit strahlenden Augen und einem Danke vielmal, nimmt er das überreichte Testament an und wünscht uns beiden eine frohe Advents- und Weihnachtszeit. Seit dem Juni 2007 verteilen wir von der St. Galler, vor der St. Galler und Appenzeller Oberstufe, Kantons- und Berufsschule, über 22'000 neue Testamente. Vor der Herbstferien in diesem Jahr in der Stadt St. Gallen 337 Exemplare. Wir stehen 4 bis 6 Gideons, je nachdem wie gross das die Schule ist, auf dem Gehweg, das heisst auf dem Trottoir vor den Schulgebäuden. Das heisst auf öffentlichen Grund, wo wir immer noch geschützt sein durch unsere Verfassung, dass wir die Bibel, Gottes Wort, dürfen frei verteilen. Ihr könnt uns helfen, den Dienst als Non-Profit-Organisation weiterzuführen. Sie können uns unterstützen. A. Durch ihre Gebet. B. Durch eine Kollekte am Ende des Gottesdienstes. Und durch Spenden zu unserer Bibelspendenaktion. Karten sind ausgelegt im Café. Ja, ich könnte mich dort bedienen. Wer eine Karte sieht, die ihm gefällt, darf sie mitnehmen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gottes Wort, Jesaja 55, 11. Und das nächste Bibelwort steht im Jesaja-Buch 40, Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Das sind zwei Leitsätze, die Gideons seit Anbeginn begleitet. Und die Rückmeldungen daraus, die ich so gegeben habe, die sind so vielfältig, dass man nur staunen muss. Gottes Wort wirkt. Danke vielmals für euer Zuhören.
Morgen miteinander. Willi von Kennel und ich, mein Name ist Ralf Honegger. Wir haben uns heute Morgen so aufgeteilt. Wir haben 30 Minuten Zeit zur Verfügung bekommen, dass er eben die Arbeit von der Gideons kurz vorstellt. Und ich habe eine Andacht vorbereitet. Wie kurz sie wird, weiss ich selber noch nicht so ganz. Weil ich es nicht durchgespielt habe. Ich bin froh, dass wir am Anfang dran kommen. So können wir nachher uns ein bisschen zurücklehnen und den Lobpreis geniessen und das Abendmahl, das noch folgt. Und ganz entspannt das restliche Programm dann angehen. Von dem her, schön. Mir ist immer ein bisschen kribbelig, wenn man so gerade so ein bisschen vielleicht einen Dienst tut, auch für den Herr oder auch sonst im beruflichen Alltag, im Leben, gibt es immer solche Situationen, wo wir ein bisschen innerlich ein bisschen aufgewühlt sind, ein bisschen Spannungen haben und dann ist es gut zu wissen, dass wir einen festen Boden haben, dass wir auf dem Fundament von Jesus stehen und unter dem Schirm vom Höchsten, wie es in einem Psalm heisst. Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt und unter dem Schatten vom Allmächtigen bleibt, der kann in jeder Situation zu Gott sagen, du bist meine feste Zuversicht und meine feste Burg. Warum bin ich zu den Gideons gekommen? Durch die Gideon-Bibel. Und darum bin ich auch dieser Gruppe beigetreten. Und ich mache vor allem relativ öppe einen Kirchenzeugnisdienst und gebe jedes Mal mein eigenes Zeugnis, wie es dazu gekommen ist, dass ich bei den Gideons bin. Ich bin 1983 bin ich zum Glauben gekommen. Und zwar bin ich dieses Mal in einer Untersuchungshaft gsi, wo 10 Monate gedauert hat im Ganzen. 6 Monate davon in Einzelhaft, in einer Zelle inne, wo ich allein gsi bin. Und in Untersuchungshaft ist man ja ziemlich eingeschränkt mit, was man überkommt und was man für Kommunikationsmöglichkeiten hat. Internet, Computer und so hat es dort sowieso noch nicht gegeben. Und ich eigentlich in den Zellen hinein nichts gehabt. Und ich habe auch nicht gewusst, wie lange das der Aufenthalt dort wird dauern. Aber ich war sehr in einer Verzweiflung, in einer Not. Mein Leben war gezeichnet von Drogenabhängigkeit. Ich habe verschiedene Drogen konsumiert und über einen längeren Zeitraum auch Alkohol, Zigaretten, Ausschweifungen, einfach einen zügellosen Lebensstil, wo ich ursprünglich mit Freiheit verbunden habe und immer mehr gemerkt habe, dass es aber in Abhängigkeit und eigentlich in eine Gefangenschaft führt. Und so habe ich mich dann gefunden wie in einer Sackgasse am Ende, völlig verzweifelt, ohnmächtig in dieser Zelle. Und was ich hatte, ist im Gang aussen hat es auch ein Tischli gehabt, wo Bibeln aufgelegen sind, blaue Bibeln. Oder sind schwarz gsi, weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall ein bisschen grösser als das Taschentestament. Viersprachig, Französisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Und ich habe schon einiges gehört von Gott. Aber dort habe ich wirklich das Gefühl hatte, wenn mir jetzt in dieser Situation überhaupt noch etwas helfen kann, dann ist es vielleicht wirklich die Bibel. Und ich habe dann die Bibel reingenommen, es ist das Neue Testament, und dann einfach mal von vorne anfangen, mit dem Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas, Johannes. Und irgendwann ist es mir so, wie man so schön sagt, wie eine Schuppe von den Augen gefallen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass Jesus eine Tatsache ist, lebendig ist, auferstanden ist und auch mir ganz nahe ist. Und ich habe auch gemerkt, dass es gut ist, dass ich da in dem Gefängnis bin, dass da für mich der momentane Situation wie ein Schutzraum ist und ich einmal einfach Zeit habe, mit Gottes Wort mich zu beschäftigen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Und ich habe all da, wo ich, das ist ja auch die Polizei natürlich noch ein Faktor gewesen, aber all da, was in meinem Leben herumgelaufen ist, habe ich vor Gott können ablegen, bekennen, bereuen. Es sind viele Tränen geflossen, auch in dieser Zeit, viele Emotionen gewesen. Und dasselbe habe ich auch bei der Polizei gemacht. Ich konnte aufräumen und dann einen reinen Tisch machen. Und für mich war es immer klar gewesen, oder bald klar gewesen, da, wo mir passiert, da handelt Gott an mir. Er hat mich rausgerissen aus dem Drogensumpf, aus dem sinnlosen Werdegang und hat mich da jetzt einmal einfach zu sich genommen und mir sein Wort gegeben. Und ich habe dann wirklich dürfen, Jesus Christus in mein Herz aufnehmen und habe neue Kraft und neues Leben bekommen. Das ist 1983, das ist bald 40 Jahre her. Es ist nicht alles einfach wie eine Autobahn gelaufen von dann her. Es hat auch viele Ups und Downs gegeben. Aber letztlich stehe ich heute da. Durch die Gnade des Herrn bin ich immer noch mit ihm unterwegs und er mit mir. Thema ist, ja, vielleicht noch eine beigefügte Ergänzung zu dem, da ich allein mit Gott und durch das Lesen vom Wort Gottes zum Glauben gekommen bin, habe ich immer so das Gefühl, das ist da, wo langt. Man muss den Menschen nicht mehr erklären. Wenn sie in einer Notsituation sind und wirklich in dieser Haltung auch an die Bibel hergehen, dann lange das, dass ein Mensch umkehrt und Gott erkennt. Das ist aufgrund von meiner Erfahrung. Und ich denke, wir da drinnen haben alle unsere Geschichte mit Gott. Wir haben unseren Werdegang mit Gott. Und von dem her gibt es sicher auch andere Möglichkeiten, wie Menschen zu Gott umkehren. Vielleicht braucht der eine wirklich viel Zuwendung, auch von einem Menschen, viel Gespräch, auch Fragen und so. Für mich ist da der richtige Weg gewesen. Ich habe mich eigentlich auch wenig auf andere gehört und habe wirklich das gebraucht. Und ich glaube, Gott weiß am besten, was jeder einzelne Mensch braucht, um letztlich, dass er ihm begegnen kann. Das Thema der Andacht, Predigt, ist: Christen sind die lebendige Hoffnung für diese Welt. Christen sind eine lebendige Hoffnung oder die lebendige Hoffnung. In Jesaja 49,6 steht: Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Also das ist der universale Heilsplan für Gott. Zuerst Volk Israel und dann aber bis an die Enden zu allen Völkern, zu allen Nationen. Und da bezieht sich ganz klar auf Jesus: Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, Jesus Christus. Aber wir sind stellvertretend als Christen für ihn da auf dieser Welt und sind in den Heilsplan hineingenommen, dass wir Teil sind von dem, was Gott da beabsichtigt. Wie sieht es denn heute in der Welt aus? Ich weiss nicht, ob ihr auch Nachrichten hört, überhaupt im Fernsehen habt. Wenn man so den Fernseher einschaltet, merkt man ja, dass sich sehr viel bewegt auf dieser Welt. Ein Thema, das in letzter Zeit sehr aktuell ist, ist die Ökologie, dass unsere Umwelt sehr stark belastet ist, auch beschädigt ist. Es hat da die Bewegung gegeben, Fridays for Future, und einfach die jungen Leute, die auf die Strasse gehen und demonstrieren, die statt in die Schule sind sie zum Teil auf Platz, sind Tausende und Abertausende von Leuten, die zusammenkommen. Die Greta Thunberg hat in der kürzesten Zeit einen Bekanntheitsgrad erreicht, der fast über die ganze Welt geht. Bei Jesus, wenn man denkt, hat es einiges länger gebraucht. Sie ist wirklich innerhalb von einem Jahr, kann man sagen, bis an den UN-Gipfel eingeladen worden, mit höchsten Staatsleuten zusammengekommen. Die Jugend oder die Menschen, die hier demonstrieren, die haben einen Systemwechsel auf dem Herzen. Die sehen, so geht es nicht weiter. Wenn wir nur auf Wirtschaftswachstum setzen und so, und die sozialen Ungerechtigkeiten, es muss komplett sich etwas verändern. Für mich ist das nicht ganz neu. Ich habe schon das Zeugnis gegeben. Früher die Hippie-Bewegung hätte genau das Gleiche eigentlich wollen, auch ein Systemwechsel. Und das Establishment ist auch dieses Mal in Verruf geraten. Also von dem her keine neue Bewegung. Man hat schon dieses Mal gedacht, was da läuft, so schaden wir der Umwelt, wir schaden uns gegenseitig, es müsste anders gehen. Tatsache ist, dass wir in Industriestaaten leben, und Natur und die Wirtschaft sind nicht voneinander zu trennen. Wir brauchen Ressourcen von der Natur. Wir holen die raus, gehen nicht immer da zurück, wo wir holen. Wir leben eigentlich nicht wirklich im Einklang. Aber es fängt das Umdenken an. Ich habe gerade letzte Woche in den Nachrichten gehört, dass sogar China den Xi Jinping einen grünen Plan im Kopf hat. Und er hat sich auch ablichten lassen vor grünem Hintergrund, wunderbare Pflanzen mit einem strahlenden Lächeln. Also auch dort scheint sich etwas zu bewegen. Und China hat ja die Kraft, dass sie einfach etwas können auch in die Wege leiten können, ohne demokratische Abstimmungen. Also das Bewusstsein, das hat sich durchgesetzt. Die Ökologie hat sicher sehr stark gelitten in der letzten Zeit, wenn man schaut, die Abfallberge, die stehen. Ich bin selber schon in Manila gewesen, wo sogar Leute auf dem Abfall oben leben. Und das sieht man gerade in den unterentwickelten Ländern, das Riesenproblem. China auch, Shanghai, wo Flüsse vergiftet sind, die dort durchfliessen. Aber nebst diesen Problemen hat uns natürlich die Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, die rasant gewachsen ist, einen Wohlstand gebracht, den wir nie hatten. Wenn wir schauen in der Schweiz, was an Wohnungen gebaut werden im Moment, überall kann man schauen, schiessen wie Pilze aus dem Boden, gewaltig. Die Ernährung, wir können in den Laden gehen, wir können heute gehen Himbeere kaufen, wir können Bananen kaufen, Papaya, wir können alles über, wir können uns alles leisten auch. Mobilität, wir können für wenig Geld können wir auf Japan hinterfliegen, auf Amerika, ist noch nie möglich gewesen. Also wir arbeiten zwei Tage, mit dem Einkommen von zwei Tagen können wir unsere Reise nach Thailand und retour leisten. Und die medizinischen Fortschritte sind auch gewaltig. Der Mensch kann schon fast sagen, wir sind unsterblich. Medizin hat immer noch eine Lösung. Gleichzeitig zu dem Wohlstand hat es auf der anderen Seite Armut, Ausbeutung und Umweltverschmutzung. Aber wir in der Schweiz, wir leben wirklich sehr gut. Das hat aber auch eine Gefahr, dass wir unser Herz anfangen zu gewöhnen an den Komfort und an den Luxus, der ist, und darüber vielleicht Gott vergessen. Der Paulus hat einmal gesagt, ich habe Lust zum Abscheiden. Ich habe Lust abzuscheiden. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Aber wenn ich da noch etwas für den Herrn tun kann, dann ziehe ich es vor, noch dort zu bleiben. Können wir das auch sagen? Christus ist unser Leben, Sterben ist unser Gewinn. Wenn ich sage, beim Titel Hoffnung für die Welt, dann reicht die Hoffnung ja weit über das irdische Leben raus. Es ist eine Ewigkeitshoffnung, die wir haben, dass wir einisch alle Tränen werden weggewischt überkommen, für alle Ewigkeit bei Gott werden sie. Aber ist für uns heute Sterben nicht ein Verlust, dass wir so viel haben und es jetzt so gut haben, wo wir denken, wäre doch schön, jetzt noch ein bisschen da zu bleiben. Ich lese aus dem 5. Mose 8. Dort ist eine Warnung von Gott und Gott hat in seinem Wort auch viele Warnungen. Eine Warnung als Volk Israel und das hat genau mit dem Wohlstand zu tun. Im 5. Mose 8, Vers 7, ab Vers 7 steht, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Also Gott hat gesehen, wenn es im Volk gut geht, dann sind sie in der Gefahr, das sich selber zuzuschreiben und Gott zu vergessen. Und wenn ich so ein bisschen bei uns ins Umfeld heraus habe ich manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen der Zustand der Welt ist. Wir Schweizer, ich sage nicht alle, ich will es nicht pauschalisieren, aber viele sind wirklich stolz, dass wir das erbaut haben und erschaffen haben und das jetzt auch dürfen geniessen. Und von Gott, ja Gott brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir haben ja alles selber können machen. Da steht aber, der Herr gibt Kraft, Reichtum zu gewinnen. Also letztlich ist das ein Privileg, das wir haben, das wir auch Gott dürfen zuordnen. Also ich glaube, Gott geht es nicht darum, dass wir keinen Wohlstand dürften haben. Er hat ja da im Volk Israel den Wohlstand in ihre Trainier geführt und ihnen geholfen. Aber Prioritäten, wenn wir die Anliegen von Gott vergessen, ihn auf die Seite schieben und alles andere wichtig ist, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg. Worum geht es denn Gott wirklich? Im Johannes 9 wird uns eine Geschichte berichtet, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Und sie begegnet dort einem Blindgeborenen. Die Jünger sehen das, bleiben stehen, fragen Jesus, was ist da los? Warum ist der blind? Von Geburt an. Der hat ja gar nichts dafür können. Haben dann seine Eltern gesündigt? Oder er selber? Und er ist blind. Dankeschön. Jesus geht nicht auf die Frage ein. Er wischt sie eigentlich vom Tisch und sagt, darum geht es gar nicht. Sondern um was geht es? Dass es geht darum, dass an dem Mensch jetzt die Werke von Gott sichtbar werden. Und dann spricht er einen ganz wichtigen Vers aus. Und wenn er den mitnimmt, dann glaube ich, ist das das Zentrum von dieser Predigt. Er sagt dann, die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Die Nöte auf der Welt, die Schwierigkeiten auf der Welt, nach der Ursache zu fragen, hilft letztlich nichts. Jesus weiss, es ist eine gefallene Schöpfung und es ist weit weg von dem ursprünglichen Zustand, wo Gott gesagt hat, es ist alles sehr gut. Es ist eine gefallene Schöpfung und da gehört das Leiden und Sünde und alles dazu. Das ist in dieser Welt, das ist der Zustand von dieser Welt. Und darum hilft es nicht, wenn wir nach den Ursachen fragen. Und da geht Jesus auch nicht darauf ein. Aber er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und mit wir nimmt er die Jünger, mit dem wir nimmt er die Jünger sofort in die Mitarbeit ein. Alle sind Mitarbeiter. Und zwar schon von der Bekehrung weg. Ich weiss noch, als ich im Gefängnis war und zum Glauben gekommen bin, habe ich plötzlich einen rechten Eifer gehabt, das anderen Menschen mitzuteilen. Ich habe Briefe geschrieben, ich habe versucht, in meinem kleinen Rayon Gutes zu tun, andere Gefangene aufzumuntern und so. Und ich habe irgendwie bin ich gefüllt gewesen, so mit einem Elan und mit einem neuen Geist. Also von der Bekehrung weg sind wir Mitarbeiter an dem weltweiten Heilsplan von Gott. Und Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und die Zeit, wo wir sollen arbeiten, wo wir wirken, die ist jetzt. Irgendwann kommt die Zeit, ist befristet, wo da nicht mehr möglich ist. Die Jünger werden auch rausgenommen aus dem Beobachterstatus. Sie haben vorher sind sie vorbeigelaufen und haben den Blindgeborenen gesehen. Jetzt sind sie selber gefordert und mit reingenommen, wie Jesus den Blindgeborenen heilt. Ein wunderbares Werk. Und ich denke, die Werk, die Bibel bringt immer so zwei Richtige. Das eine ist das Gute tun, dass anderen Menschen geholfen wird. Und das andere ist die Verkündigung, dass sie erkennen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Das kommt in verschiedenen Stellen immer wieder zum Ausdruck. Vor allem dort, wo sagt, es ist der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen wird und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die zwei Schienen. Und ich glaube, Gutes zu tun, da müssen wir herausfinden, was brauchen denn unsere Nächsten? Was haben sie nötig? Wie können wir ihnen dienen? Und Verkündigung, da glaube ich, sind wir als Gemeinde auch ein Licht, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo offen ist, wo andere auch einlässt, wo sie können herkommen und wirklich auch aus der Bibel dürfen hören. Ich habe hier noch eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium. Der Judas fragt Jesus im Kapitel 14, was ist denn, dass du dich uns offenbarst und nicht der ganzen Welt? Und der Judas hat gemeint, als Jude hat er gemeint, der Messias kommt und wird da ein Reich aufrichten, das für alle sichtbar ist, wo ihn alle werden erkennen, wo er sehen, jetzt ist der Messias gekommen und richtet das Friedensreich auf dieser Welt aus. Dann gibt Jesus auch ihm eine Antwort. Und ich lese auch die. Johannes 14, 23 bis 26. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Eine merkwürdige Antwort von Jesus. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass auf ganz gezielte Fragen Jesus zum Teil eine komische Antwort gibt, wo man das Gefühl hat, er geht ja gar nicht auf die Frage ein. Er sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden Wohnung in seinem Herzen nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der wird sich eh nicht nach meinen Worten richten. Und dann ist die Ankündigung vom Heiligen Geist, dass er, wenn er geht, ihn wird senden und der alles wird lehren und die Jünger alles erinnern. Es heisst eigentlich, er antwortet dem Judas, du musst dich nicht wundern, dass ich mich da nicht jetzt vor der ganzen Welt offenbare. Die Welt wird meine Gebote nicht beachten und nicht halten. Aber das ist die Voraussetzung, dass man der Gnade der Offenbarung überhaupt teilhaben kann. Ich offenbare mich denen, die mich lieben und die, die gewillt sind, mein Wort zu halten. Und noch etwas sagt er, es ist kein sichtbares irdisches Reich, sondern es ist innerlich, im Herzen. Es ist eine geistige, tiefe Gemeinschaft mit Gott. Und Gott ist ein verborgener Gott. Es heisst in der Bibel, er schaut vom Himmel und sieht alle Menschen auf dieser Welt. Er sieht jedes Menschenherz. Und er schaut, ob einer da ist, der nach ihm fragt. Und Gott hat Möglichkeiten genug, sich in Menschen zu offenbaren. Übrigens war der Judas ein lieblicher Bruder von Jesus. Wie der Jakobus auch, der sie den Brief geschrieben hat. Wir haben noch einen Brief vom Judas. Der Judas scheint das begriffen zu haben, die Antwort von Jesus. Und er ist ein glühender Anhänger geworden, ein glühender, brennender Jünger für Jesus. In seinem Brief, den er schreibt, warnt er auch wieder vor Verführungen und vor Irrlehren, wenn man den Judasbrief lesen. Ist noch interessant, die Geschwister von Jesus, ist jetzt mal von Judas, Jakobus, sind beides auch Säulen geworden, wo wir Briefe im Neuen Testament haben. Schlussfolgerung von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist, bei Gott ist wichtig, dass wir aus dem Beobachterstatus rauskommen und uns zu Mitarbeitern machen lassen. Jedes dort, wo es ist, aber auch individuell und kollektiv als Gemeinschaften, als Gruppen. Wir sind Salz und wir sind Licht. Am Arbeitsplatz oder eben als Gemeinde. Und wir sollen Strahlkraft haben und Würze. Aber das Neue Testament wie das Alte Testament geben uns auch Warnungen, dass wir uns nicht an die Welt sollen verlieren. Der Johannes sagt sogar, liebt nicht diese Welt. Oder der Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Der Simson war ein Mann Gottes. Er hat sich verliebt in eine Frau, schöne Frau von den Nationen, Adelia oder Delila. Und durch sie ist er zu Fall gekommen. Die Delila ist ja in ihn gedrängt. Gib mir doch dein Geheimnis preis und so. Und letztlich ist er weich geworden und hat das Geheimnis preisgegeben, hat nebst seinem Haar seine ganze Kraft verloren. Und erst durch einen ganzen mühsamen Weg hat er nochmal Kraft bekommen und hat nochmal ein grosses Werk für Gott tun können. Schauen wir, dass uns nicht so passiert. Die Geschichten vom Alten Testament sind vielfach auch Warnungen, dass wir nicht unsere Strahlkraft verlieren. Und wo wir das Gefühl haben, wir haben sie verloren, die dürfen wir umkehren und mit Gott reinen Tisch machen. Ich habe noch zwei kurze Beispiele aus der Praxis, wo vielleicht auch die Werke noch ein bisschen verdeutlicht. Mein Schwager habe ich vor zwei Wochen Meldung bekommen von meiner Schwester, dass er ganz schlimm erkrankt ist, respektive er hat einen Riss gehabt von der Aorta, von der Hauptschlagader, hat müssen mit Notfall und Helikopter in die Universitätsklinik auf Zürich transportiert werden. Die Gefahr ist, dass man innerlich verblutet. 25% von Menschen, die so betroffen sind, sterben schon bevor sie im Spital sind. Und er ist jetzt noch nach 2 Wochen ist er im Koma. Man hat keine Ahnung, überlebt er das, was wird daraus. Meine Schwester hat am folgenden Tag, wo das passiert ist, hat sie mir angerufen und hat mich gebeten, dass ich für ihre Situation bete. Sie ist katholisch aufgewachsen, ich weiss nicht, wo sie genau im Glauben steht. Aber sie weiss, dass ich gläubig bin und ist mit dem Anliegen an mich gekommen. Da habe ich mitgenommen und habe im Gebet die Situation vor Gott gebracht und habe dann gemerkt, für was soll ich überhaupt beten? Dass er jetzt einfach, dass mein Schwager überlebt und nochmal eine Zeitspanne Leben hat und dann wieder stirbt. So viel Aufwand ist betrieben worden und mir weiss heute nicht, kommt er davon, um sein Leben zu retten. Ich habe dann gemerkt, viel wichtiger ist es ja, dass er nochmal eine Chance bekommt und sich auch fragt, warum habe ich jetzt nochmal die Chance, was ist mir passiert? Und dann auch kann mit sein Leben Gott übergeben. Für mich ist mein Schwager eigentlich immer ein hoffnungsloser Fall gewesen. Ich habe das Gefühl, mit dem kann man nicht über den Glauben reden. Er will gar nichts wissen. Er ist sehr irdisch orientiert und hat so einfach das Vergnügen und ja, so das im Kopf gehabt. Und glaubensmäßig ist er für mich unerreichbar gewesen. Und so mit dieser Haltung bin ich auch ins Gebet gegangen. Und habe dann aber gemerkt, Gott hat meine Haltung verändert. Ich konnte das Vorurteil ablegen und habe plötzlich Hoffnung bekommen für meinen Schwager. Gott hat mir Hoffnung geschenkt für ihn. Und so habe ich dürfen merken, für Gott gibt es keine hoffnungslose Situation und keinen hoffnungslosen Fall. Für jeden Mensch besteht Hoffnung. Das zweite Beispiel ist, dass im letzten Jahr haben wir gezügelt, meine Frau und ich, nach Thal-Rhinegg, sind dort in eine Wohnung eingezogen. Oben an uns war noch eine 4,5-Zimmer-Wohnung frei gewesen. Jetzt ist dort ein Bärli eingezogen, ein Jüngers. Und eigentlich hätten wir uns gewünscht, ja, vielleicht auch so ein bisschen gläubige Leute oder weiss doch nicht, oder? So ein bisschen, wo man einen guten Draht hat. Und die sind sehr reserviert und ich habe schon die einfach so eine Cannabis-Wolke wahrgenommen, oder? Und Zufall oder nicht, auf jeden Fall habe ich gemerkt, es wäre eigentlich auch schön, wenn man mit denen in Kontakt kommt und einfach sich auch anfängt, für sie interessieren. Vielleicht können wir ja ihnen auch irgendwo ein Stück weiterhelfen. Und ich glaube, so gibt es einfach Situationen, wir dürfen uns nicht verschliessen, wir müssen irgendwo auch offen sein und dürfen uns nicht abhalten lassen, was uns vielleicht im ersten Moment ein bisschen schräg überkommt, sondern einfach mal fragen, hey, wie habt ihr euch eingelebt, wie geht es euch so und wie man mit anderen Leuten auch redet. Und das Cannabis, das wird vielleicht einmal zum Thema, Gott wird vielleicht einmal zum Thema. Gut. So, ganz zum Schluss möchte ich noch mit einem Psalmwort enden. Das heisst, ich weiss nicht, in welchem Psalm das steht, heisst, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrunde und Frühregen hüllt es in Segen. Vielleicht habt ihr auch schon mal das Gefühl gehabt, wo ich im Moment mich befinde, ist ein dürres Tal. Aber die Verheißung, dass Gott jedes dürre Tal kann zum Quellgrund werden lassen und kann fruchtbar machen. Die richtet sich an uns alle. Und ich glaube, so dürre Strecken, die gehören zum Leben. Die gibt es. Auch manchmal das Gefühl zu haben, vielleicht in einer Sackgasse zu stecken oder irgendwo überfordert zu sein. Aber genau dann steht wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachfolgen. Die werden erleben, dass das dürre Tal zum Quellgrund wird und fruchtbar wird. Mit dem möchte ich einfach uns ermutigen, wirklich immer wieder Beziehung zu Gott zu suchen und mit seiner Kraft, mit seiner Stärke zu rechnen. Ich würde noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das wir jetzt heute Morgen auch miteinander haben dürfen betrachten. Du weißt, wo wir stehen, wo jedes Einzelne dran ist, was uns beschäftigt, was wir vielleicht auch für Nöte haben oder für Hoffnungen. Danke, dass du unsere Hoffnung bist und eine lebendige Hoffnung bist. Und dass du uns auch für die Mitarbeit willst hineinnehmen. Zeig du jedem Einzelnen, wo du uns willst haben, was du durch uns willst da haben, Herr. Und gerade das Gebet ist auch ein Werk, das jedes tun kann. Ich habe das selber gemerkt, Herr. Einfach unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen vor dich zu bringen, Herr. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben. Danke, dass wir nicht allein auf dem Feld sind als Arbeiter, sondern dass du unser oberster Chef bist und koordinierst und uns auch zeigst, wo wir unsere Füße herrichten und unser Herz. Wir loben dich und preisen dich.